Dr. Moritz Völker-Albert ist CEO und Co-Founder von Epicum Max, einem jungen Unternehmen, das sich der Epigenetik widmet und damit der Frage, wie wir durch unser Verhalten unsere DNA beeinflussen können. Moritz ist Biomediziner und erklärt uns, was Epigenetik ist, wie sie damit Krankheiten diagnostizieren können, bevor sie ausbrechen, und wie sie Erkrankten helfen festzustellen, wie und wo bestimmte Medikamente bei ihnen wirken.
Herzlich willkommen bei Visionäre der Gesundheit. Wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast. Hallo lieber Moritz. Ich freue mich sehr, dass du heute hier angekommen bist und quasi unserer Einladung gefolgt bist. Wir haben uns ja tatsächlich nur einmal kurz getroffen, und zwar auf einem Panel in München, wo du ja dein Startup vorgestellt hast. Erzähl mal kurz, was du machst und woran du arbeitest.
Erstmal auch hallo Inga und vielen Dank für die Einladung. Genau, ich arbeite für Epicum Max. Epicum Max analysiert epigenetische Modifikationen. Wir sind eine Ausgründung aus der LMU in München, haben im Oktober 2018 gegründet, sind jetzt also gut ein Jahr alt. Und was wir genau machen, ist eine schnelle und sehr effiziente Analytik von epigenetischen Modifikationen. Das bieten wir der pharmazeutischen Industrie gerade an, um bessere Medikamente zu entwickeln, mhm, und auch wissenschaftlichen Institutionen dabei helfen, Epigenetik besser zu verstehen. Und auf lange Sicht möchten wir damit auch in eine diagnostische Schiene dann auch gehen.
Ja, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was Epigenetik ist. Denn es wissen ja, glaube ich, nicht alle Menschen, dass wir unsere Gene im Laufe des Lebens sogar verändern können.
Absolut, ja. Es ist ein ganz spannendes Thema. Epigenetik ist im Namen schon inbegriffen. Also es ist eine zweite Ebene der Regulation unserer Genetik. Und das bedeutet, dass zusätzlich Modifikationen auf die DNA gesetzt werden können, die dann beeinflussen, wie die DNA benutzt wird und auch wann sie benutzt wird. Und in der Epigenetik unterscheidet man zwischen direkten Modifikationen an der DNA, das sind die sogenannten DNA-Modifikationen oder auch DNA-Methylierungen. Und das Zweite, was man in der Epigenetik findet, sind sogenannte Histonmodifikationen. Die DNA ist nicht einfach ein loser Strang in der Zelle, sondern wird aufgespult auf sogenannte Histone, damit sie überhaupt in den Zellkern hineinpasst. Und diese Histone können auch zusätzlich modifiziert werden. Und all das ist wie eine zweite Ebene, die quasi unsere Genetik beeinflusst.
Ja, und Modifikation bedeutet in dem Fall Veränderung, Anpassung?
Genau, also Veränderung, aber auch Anpassung. Also es sind chemische Gruppen, die da dran gebaut werden, Methylierung, Acetylierung, Phosphorylierungen. Und man kann sich fast schon selber denken, dass das sehr stark zusammenhängt mit der Gesamtheit der Zelle, wie sie funktioniert, mit dem Metabolismus, denn da entstehen solche Gruppen, die dann zusätzlich auf die DNA angedockt werden können. Und das hat natürlich auch dann das spannende Element der Epigenetik, dass sie eigentlich ein Fingerabdruck ist dessen, wie wir leben und wie unser Lebensstil eigentlich aussieht. Ja. Und damit ist es eine direkte Verbindung zwischen wie wir leben und wie unsere Gesundheit eigentlich dann auch aussieht.
Ja, das heißt ganz vereinfacht gesagt, mit der Art, wie ich mein Leben gestalte, wie ich vielleicht mich ernähre, mich bewege oder auch nicht bewege, wie ich schlafe, wie ich mit Stress umgebe. Diese Punkte beeinflussen meine persönlichen Gene.
Absolut. Also ja. Das Schöne daran ist, was wir daraus ziehen können, ist, wir sind nicht festgelegt auf unsere Gene allein. Wir haben selber was in der Hand. Das ist jetzt nicht so, dass wenn man jetzt zweimal zu Burger King, McDonald's oder wie sie alle heißen geht, dass man deswegen unbedingt direkt ein schlechtes Gewissen haben sollte, dass man da seine Epigenetik beeinflusst. Aber es ist definitiv etwas, was durch unseren Lebensstil beeinflusst wird. Besonders Stressfaktoren, Sport und Nahrung haben definitiv Einfluss darauf. Und zusätzlich, und das ist ein ganz spannendes Feld, was momentan erforscht wird und wo es enorme auch Fortschritte gibt, ist die sogenannte transgenerationale Epigenetik. Also inwiefern können wir jetzt schon etwas beeinflussen, was bei unseren Kindern oder sogar Enkelkindern im Grunde genommen dann auch über die Epigenetik vererbt wird. Es gibt einige Studien dazu, die ganz gut zeigen können, dass es definitiv vererbbare epigenetische Faktoren gibt. Inwiefern das genau passiert, das ist momentan noch sehr viel auf Grundlagenforschung.
Das würde dann zum Beispiel bedeuten, dass eine schwangere Frau über die Ernährung, die sie zu sich nimmt, als Beispiel oder dem Stress, den sie sich aussetzt, schon die genetische Grundlage, die Epigenetik des Kindes beeinflusst.
Absolut.
Oder ein Vater auch über seine Ernährung die Weitergabe, also die Spermienqualität beeinflusst und damit auch die Epigenetik.
Genau. Also Okay. Das, wie gesagt, inwiefern das ganz genau alles stattfindet und wie sehr man das beeinflussen kann, das ist immer noch mit viel Forschung verbunden. Aber Ja. Es gibt sehr gute Studien, die in Fruchtfliegen, also Drosophila, in Würmern, aber auch in Mäusen stattfinden, wo man zum Beispiel in Fruchtfliegen im Grunde genommen sich so lange Fliegen gekreuzt hat miteinander, dass eine ganz spezielle Augenfarbe herausgekommen ist und man durch Stressfaktoren und durch einfach Einflüsse aus der Umwelt sozusagen dann dazu führen konnte, dass der Offspring, also die Kinder dieser Fliegen, die jungen Fliegen quasi andere Augenfarben entwickelt haben, obwohl das genetisch sozusagen fast nicht möglich war. Es gibt also da ein zweites Level auf der DNA, die das beeinflusst, und das sind definitiv spannende Erkenntnisse, die, glaube ich, ja für uns alle eine neue Richtung und hoffentlich auch eine neue Denkweise dann mit sich bringen.
Ich finde das total toll. Ich bin ja Unternehmerin, weil ich so gerne Dinge gestalte und beeinflusse. Und für mich ist es sozusagen das Schrecklichste zu hören, dass es nicht beeinflussbar sein könnte. Und deswegen finde ich dieses Thema sehr betrachtenswert, weil es die Eigenverantwortung ein Stück weit zurückgibt. Auch wenn man jetzt denkt, meinetwegen alle in der Familie haben einen Diabetes entwickelt, man ist genetisch vorbelastet und hat dann aber trotzdem die Möglichkeit, auch Einfluss auf diese genetische Vorbelastung zu nehmen. Und das ist ja auch sehr stark in der Diskussion gewesen mit Unternehmen wie 23andMe, die wirklich so Genanalysen, Risikoanalysen machen und dann ein persönliches Bild sozusagen genetischer Vorbelastung zeichnen können. Da war halt immer die Frage, auch die ethische Frage, was macht denn der Mensch damit, wenn wir davon ausgehen müssen, dass eine genetische Vorbelastung auch dieses Risiko bedeutet. Und wenn ich das richtig verstehe, forscht ihr wirklich daran, auch Epigenetik zu beeinflussen, mit Medikation, also der pharmazeutischen Industrie zu ermöglichen, vielleicht bei genetisch vorbelasteten Patienten Krankheiten gar nicht erst entstehen zu lassen, weil ihr versucht herauszufinden, wie die Genetik beeinflusst werden kann. Kann man das so formulieren?
Man kann das so formulieren, ja. Also das sind jetzt ganz verschiedene Aspekte. Also der eine Aspekt, den wir definitiv unter die Lupe nehmen, ist eine Art Prädiabetes zu diagnostizieren über epigenetische Faktoren. Das machen wir fast ein bisschen wie bei CSI Miami, indem wir einen Mundabstrich machen und aus den Epithelzellen der Mundschleimhaut Histonmodifikationen anreichern und analysieren. Mhm. Und darüber versuchen wir gerade Muster zu erkennen, wie man im Grunde genommen eine Vorstufe der Diabetes diagnostizieren kann und damit vielleicht sehr frühzeitig eingreifen kann über dann Ernährungsveränderungen, Sportprogramm, was auch immer, da spielen dann viele Aspekte eine Rolle. Das wäre zum Beispiel bei einem sehr frühen Stadium der Fall, wo wir hoffen, dass wir da in eine sehr frühe Diagnostik reinkommen. Wie schon angeklungen, wir arbeiten mit der pharmazeutischen Industrie zusammen, die auch in dem Bereich Epigenetik arbeitet. Die erste große Welle der epigenetischen Medikamente hat circa 2008, 2009 angefangen. Das waren die sogenannten HDAC-Inhibitoren, die dazu führen, dass man deutlich höhere Acetylierungslevel bekommt. Und das war besonders...
Was für Level?
Acetylierungslevel, also Acetylierung auf den Histonen. Und
was ist das?
Die Acetylierung ist auch eine chemische Gruppe, die quasi an Lysina angebaut werden kann, die sich an diesen Histonen befindet. Und sobald man eine Acetylierung hat, wird im Grunde genommen die DNA offener gemacht. Also sie wird mehr abgelesen dadurch, weil einfach durch die Ladungsänderung mit einer Acetylierung die DNA anders geladen ist und dadurch nicht mehr so dicht gepackt ist in der Zelle, an dieser Stelle, wo dann eine Acetylierung stattfindet.
Das heißt, die Informationen, die auf der DNA dann liegen, sind
besser zugänglich.
Besser lesbar
für die Zelle. Und dadurch kann sie über Acetylierung sehr gut steuern, was ist sozusagen aktiv, das nennt man das aktive Chromatin, also das, man nennt es auch im Fachterminus Euchromatin, das ist eher offen, eher ablesbar und eher methylierte Stellen in der Zelle, das ist jetzt ganz vereinfacht, das ist das sogenannte Heterochromatin, ist sehr dicht gepackt, sind oftmals repetitive Sequenzen, die eher sehr selten von der Zelle verwendet werden.
Und das, was man dann besser auslesen kann, hat dann sozusagen welchen Effekt, also was bewirkt das, wenn man etwas besser auslesen kann, was auf der DNA liegt?
Das sind dann am Ende des Tages die Gene, die dann in die Proteine transkribiert und dann translatiert werden, sodass man von diesem Gen am Ende mehr Protein in der Zelle dann hat. Und das können natürlich, ja, das wird im Grunde dynamisch reguliert. Also das wird aufgrund des Metabolismus reguliert. Was braucht man momentan zur Verarbeitung jetzt von Nährstoffen? Das kann natürlich im Fall von Onkologie, kann das im schlimmsten Fall dazu führen, dass sogenannte Onkogene angeschaltet werden. Also das kann man sich wirklich wie einen Lichtschalter vorstellen, der an- und ausgestellt werden kann mit einer Acetylierung oder Methylierung. Und im Fall von Krebs haben die Krebszellen leider erkannt, dass sie diesen Mechanismus auch nutzen können und damit also den Lichtschalter anmachen an sogenannten onkogenen, krebstreibenden Regionen der DNA. Und das führt einfach dazu, dass der Krebs noch stärker wächst oder sich noch besser im Grunde genommen ausbreiten kann.
Ja.
Das sind also die Modifikationen, die da quasi stattfinden.
Und diese Modifikationen, also du sagst, dass wäre total vereinfacht, wie du es erklärst. Ich finde es trotzdem schon wahnsinnig komplex. Das ist ja wirklich ein Thema, was, glaube ich, für jemanden, der nicht aus der Biomedizin oder aus der Naturwissenschaft kommt, sehr schwer zu verstehen ist. Grundsätzlich kann man das wahrscheinlich so zusammenfassen, dass es erstmal natürlich darum geht, etwas überhaupt auslesen zu können und verstehen zu können, welche Informationen in der DNA, in den Zellen vorhanden sind, wie auch Informationen überhand gewinnen zum Beispiel, über andere vorhandene Informationen, wie dieser Mechanismus funktioniert. Und wenn man das versteht und auslesen kann, dann kann man es auch beschreiben an irgendeiner Stelle.
Dann kann man es beschreiben und man kann es auch wirklich nutzen. Um vielleicht einfach nochmal eine Metapher zu benutzen, um das verständlich zu machen. Die DNA ist dann wie eine Straße und die Straße ist ja mit verschiedensten Verkehrsschildern bestückt und wir ärgern uns oftmals, dass es so viele sind, aber sie helfen uns ja, die Straße zu benutzen. Und die epigenetischen Modifikationen kann man sich wie Verkehrsschilder vorstellen. Es sind im Grunde genommen, sie dienen der Zelle als Gebrauchsanleitung, wie sie die DNA und vor allem wann sie die DNA wo zu benutzen hat. Und im besten Fall, wenn alles funktioniert, baut die Zelle keinen Unfall und benutzt ihre DNA, so wie wir die Straße benutzen. Und diese Verkehrssignale sind quasi äquivalent zu den Histonmodifikationen oder epigenetischen Modifikationen und die lesen wir aus. Also wie ein System im Auto, was heutzutage automatisch Verkehrszeichen erkennt und dem Fahrer sagt, hier ist jetzt eine 80er-Zone, 30er-Zone, so können wir mit unserer Technologie auf der DNA auslesen, welche Verkehrsschilder sind auf der DNA eigentlich und was haben die dann zur Bedeutung. Das ist nicht ganz so einfach, also da steht leider nicht 30er-Zone und wir wissen, dass es auf der DNA dann genau so aussieht, aber es ist im Grunde genommen, mit der Technologie haben wir etwas in der Hand, womit wir das jetzt ja, auslesen können und auch verstehen können.
Ja, um jetzt nochmal auf das Thema zurückzukommen, was du schon erwähnt hattest, was man damit jetzt wirklich machen kann. Das eine ist Diagnostik natürlich. Frühdiagnostik, Früherkennung und dann Intervention. Man nennt es, glaube ich, auch mittlerweile Disease Interception, also die Unterbrechung einer Krankheit, bevor sie erste Symptome zeigt. Das zweite ist dann aber wahrscheinlich auch Therapie und Behandlung von Krankheiten. Du hast gerade die Onkologie angesprochen, also Krebs, was ja eine genetische Veränderung oder eine Veränderung in den Zellen ist. Wie positioniert ihr euch da und an was für Themen arbeitet ihr in diesem Spektrum?
Ja, im Grunde genommen der Fokus bei uns liegt auf der sogenannten Companion-Diagnostik. Also im Grunde genommen Therapie begleiten, zu verstehen, wie wirken Medikamente und wirken sie am Ende des Tages auch wirklich da, wo sie wirken sollen und wirken sie bei jedem Menschen gleich oder ist das auch unterschiedlich? Da kommen wir sehr schnell auch in eine individuelle Therapie, weil die Epigenetik unterscheidet sich wirklich von Mensch zu Mensch. Selbst in eineigen Zwillingen sind die epigenetischen Modifikationen unterschiedlich, obwohl eineige Zwillinge ja sehr ähnliche genetische Informationen haben. Mit der Technik dementsprechend wollen wir die Modifikationen messen für therapiebegleitende Analytik und Companion Diagnostik, um zu verstehen, wie gut wirken Medikamente. Und und wollen im Grunde genommen vorab in der pharmazeutischen Industrie einfach die Medikamente natürlich auch validieren, dass sie von vornherein natürlich auch dort wirken, wo sie eigentlich wirken sollen.
Ja, und für was für Medikamenttypen eignet sich das?
Das ist natürlich für epigenetische Medikamente, das sind die sogenannten Epidrugs, also es sind sogenannte Histonen, Deacetylase.
Und was können die, in welchen Bereichen werden die angewendet?
Die werden in verschiedensten Tumorbereichen angewendet, zum Teil in Lungenkrebs und auch in Darmkrebs. Da sind wir momentan daran, sogenannte Liquid Biopsy Samples uns anzuschauen. Das kommt aus der Hypothese, dass Krebszellen, wenn sie wachsen, auch immer wieder sozusagen kaputt gehen, apoptotisch sich auflösen und DNA und auch epigenetische Modifikationen ins Blut entlassen und damit im Blut nachgewiesen werden können. Und wir im Grunde genommen über einen sehr schnellen Bluttest versuchen, epigenetische Modifikationen da nachzuweisen und dann direkt als Biomarker auch für Krebs nachzuweisen. Und da sind Lungenkrebs und Darmkrebs, sage ich mal, die besten Ausgangsmaterialien, weil sie sehr große Mengen an DNA ins Blut quasi entlassen.
Und das spielt dann auch dem neuen Trend in der Onkologie in die Hände, der personalisierten Zell- und Immuntherapie, wo wir ja vor einer riesigen Veränderung stehen, was ich erst vor kurzem wirklich begriffen habe, was das bedeutet. Weil wir kommen ja aus einer pharmazeutischen Industrie oder Welt, wo Medikamente für Populationsgruppen hergestellt werden und wo Studien gemacht werden und dann am Ende gesagt wird, das Medikament hilft bei 52% oder 55% der Patienten. Und deswegen wird es eben allen verordnet, die an einer bestimmten Krankheit leiden. Das ist natürlich insbesondere in der Onkologie so, weil man diese Krankheit sehr schlecht verstehen kann, weil sie so hoch individuell ist. Und wir kommen jetzt zu einer Welt, in der wirklich jeder Patient potenziell individuell verstanden wird und Medikamente unter Umständen individuell für jeden Patienten entwickelt werden. Oder vielleicht nicht für jeden Patienten, aber für die, um in der Onkologie zu bleiben, tumorspezifische Veränderung, die da stattgefunden hat. Das heißt, es gibt dann vielleicht ein Medikament für 100 Patienten pro Jahr in Deutschland.
Ja, wir wollen definitiv wegkommen von der, von der generellen Medizin, wie sie zum Beispiel mit Cisplatin durchgeführt wird, wo einfach ein sehr starkes Medikament im Grunde genommen verabreicht wird und eigentlich wie ein sehr viel angreift und dann natürlich auch nicht nur Tumorzellen angreift. Und ich denke, da ist die Epigenetik prädestiniert dafür, denn sie unterscheidet sich wirklich von Mensch zu Mensch. Das beste Beispiel ist vor gar nicht allzu langer Zeit passiert. Da waren zwei eineiige Zwillinge und einer dieser beiden ist Astronaut und hat ein Jahr im Weltall verbracht. Und obwohl sie sehr identisch zwecks ihrer Genetik sind sie unglaublich unterschiedlich in ihrer Epigenetik und das hat sich sogar noch vergrößert in der Zeit, wo er im Weltraum war. Es zeigt also, Epigenetik adaptiert sich an den Lebensumstand dieses einen Zwillings, dieser Kelly-Zwillinge. Und das können wir natürlich perfekt nutzen, also für eine personalisierte Therapie, wo wir wirklich verstehen, wie jeder Patient molekular aussieht und welchen Fingerabdruck er bei sich auf der DNA trägt. Das ist mit Sicherheit ein großer Schritt vorwärts und würde mit Sicherheit viele, viele Therapiekonzepte nochmal ganz neu aufbrechen.
Ja, und würde aber auch eine Revolution für diese Industrie bedeuten, weil das natürlich bedeuten würde, dass man ganz anders produzieren müsste, ganz anders diagnostizieren müsste natürlich, weil so eine nach Leitlinien, wie sie heute funktioniert, nach Leitlinien orientierte Diagnostik würde dann auch nicht mehr funktionieren. Also es wäre eine komplette Revolution, wie wir heute Medizin denken.
Wir hoffen das, ja. Wir sind ein Startup, okay. Wir wollen natürlich auch die Welt verändern. Da haben wir, das wünschen wir uns. Mhm. Nichtsdestotrotz, wir wissen ganz genau, die Kostenstrukturen im im System und alles, das ist nicht ganz trivial, da alles auf links zu drehen. Aber ich denke, es sollte schon unser Ziel und auch Fokus sein, von allen, die in diesem Bereich auch arbeiten, die beste Medizin auf den Markt zu bringen, die beste Therapie im Grunde genommen zu ermöglichen, um wirklich Menschen gezielt zu behandeln. Und da gibt es viele Ansätze. Epigenetik ist da einer. Unser Anspruch von EpiQmax ist, eine Technologie auf den Markt zu bringen, die dabei hilft, es auszulesen, zu verstehen, Daten zu generieren, die das alles möglich machen. Inwiefern das dann das Gesundheitssystem am Ende wirklich verändert, ich glaube, da sind wir noch ein paar Jahre, die es wahrscheinlich braucht.
Ja klar, aber die Veränderung wird immer kommen, wenn sie möglich ist. Also das ist einfach so. Ja. Was ich auch jetzt so die ganze Zeit gerade denke und sehr interessant finde, ist die Frage, ob man eure Technologie auch zum, kennst du den Begriff des Bodyhacking, nutzen kann? Das heißt, wenn ich mich und meine Epigenetik, also wie ich durch mein Verhalten meine genetische Disposition verändere, wenn ich das wirklich, sagen wir, in 50 Jahren fortlaufend messen könnte, dann könnte ich ja auch versuchen, mein Leben danach auszurichten, möglichst, ja, vielleicht nicht mehr so wie heute, dass man super gut aussieht und auf Instagram tolle Selfie machen kann, sondern dass man einfach den schönsten Genpool schafft über sein Verhalten. Das wäre ja auch ein Trend, den ihr damit im Bereich Lifestyle forcieren könntet, oder?
Könnte so sein, ja. Also wir haben uns natürlich intern und auch als wir EpiQmax gegründet haben, mit der Frage beschäftigt und wir sind von vornherein direkt in einen B2B-Market reingegangen, weil wir wirklich auch auf wissenschaftlichen Daten das Ganze in der Diagnostik und später auch in der Therapie anbieten möchten und da auch wirklich verbessern möchten. Wir haben nie im Sinn, dass wir in ein B2C-Geschäft einsteigen und damit im Grunde genommen, ja, vielleicht das Bodyhacking oder die absolute Optimierung irgendwelcher Parameter nach vorne treiben. Das kann ein Nebeneffekt des Ganzen sein. Das will ich vielleicht gar nicht vom Tisch wischen, dass wir vielleicht eine Technologie auch haben, mit der man molekular nachvollziehen kann, wie gesund bin ich vielleicht oder wie sehr ist meine Epigenetik beeinflusst. Aber da ist auch in dem Bereich schon noch auch viel Forschung vonnöten, um wirklich zu verstehen, wie schnell lässt sich das eigentlich verändern. Ist es jetzt 2 Wochen Joggen und dann sieht das schon anders aus oder sind das eigentlich viel längere Prozesse, wo vielleicht dann auch der Antrieb ja ein anderer ist, da etwas zu verändern im Grunde genommen.
Ja, also das ist schon eine Frage, die es zu beantworten, also lohnenswert wäre, zum Beispiel zu verstehen, auch in der, ja, bei wirklich schwerwiegenden Krankheiten, ob eine Verhaltensänderung nach Diagnose die genetische Uhr sozusagen zurückdrehen kann.
Absolut, ja. Also ich glaube, das hat viele Facetten.
Ja.
Es gibt auch die epigenetische Clock, wo man davon spricht, im Grunde genommen, wie, ja, welche Zyklen gibt es bei einer Zelle und werden die im Grunde genommen auch verändert durch Epigenetik und kann man das beeinflussen? Mhm. Das sind alles Faktoren, die da eine Rolle spielen, mit denen wir uns grundsätzlich beschäftigen, die aber, glaube ich, noch, um sie wirklich zu verstehen, molekular zu verstehen und dann auch wirklich daraus die Rückschlüsse zu ziehen, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen zu früh sind aus meiner Sicht.
Du bist jetzt CEO der Firma und wie bist du persönlich zu diesem Thema gekommen?
Ich bin Biomediziner bei der Ausbildung.
Was ist ein Biomediziner? Was macht man als Biomediziner?
Als Biomediziner wollte man als junger Mann Medizin studieren und hat dann relativ schnell verstanden, dass man mehr in die Forschung gehen möchte, weniger vielleicht auch im Krankenhaus arbeiten möchte, sich während des Studiums sehr viel mit Biochemie, mit Molekularbiologie auseinandergesetzt hat. Und man bekommt also keine Approbation, sondern man ist im Grunde genommen, man wird dafür ausgebildet, später im Labor Dinge zu erarbeiten und zu verstehen. Und ich habe dann in Biochemie promoviert an der LMU in München, habe mich während dieser Zeit schon mit der Epigenetik befasst und zusammen dann mit einer Technologie, die Massenspektrometrie heißt, die wir auch letztendlich bei EpiQmax verwenden. Und wir haben diese Analytik von Histonmodifikationen, also von epigenetischen Modifikationen, schon für den akademischen Bereich lange Zeit gemacht. Mhm. Und dann kam die Anfrage und auch das Interesse aus der Industrie, das auch im privatwirtschaftlichen Bereich zu nutzen. Und daraus ist dann eigentlich die Idee entstanden, auch EpiQMax zu gründen und weiterzuentwickeln.
Was bedeutet der Name EpiQMax?
EpiQMax ist, ja, ist zusammengesetzt eigentlich aus dreierlei Teilen. Der erste ist Epi, steht ja, klar logisch, für Epigenetik. Das Q steht für Quantifizierung, weil wir nicht nur identifizieren, wir sagen nicht nur, sind da Methylierungen, Acetylierungen oder Phosphorylierungen in der Zelle, sondern wir können auch sagen, wie viel ist davon vorhanden. Mhm. Und der dritte Part ist Max, das steht für Moritz und Axel, mit einem Augenzwinkern. Das war, ja, also das ist natürlich mein Name und das ist der Name von meinem Doktorvater, wo die ganze Idee entstanden ist, mhm, an der LMU. Und in München heißt vieles Max und dann dachten wir, warum heißt es nicht auch EpiQMax, und so, ja, ist es zustande gekommen.
Das finde ich auch noch eine fragenswerte Frage, weil wir ja in Deutschland eine Situation haben, die da ist, dass wir sehr viel fantastische Grundlagenforschung haben, aber sehr wenig Ausgründungen und sehr wenig, ja, es schaffen wirklich auch dann großartige Innovationen auch auf den Markt zu bringen. Und ihr habt euch jetzt in den Kampf eines Startups gewagt, was doch mal irgendwie eine ganz andere Nummer ist, als zu forschen. Wie erlebst du das persönlich?
Absolut positiv. Und zwar das Positive daran ist, dass man sieht, dass Grundlagenforschung, wie wir sie betrieben haben, wirklich in die Anwendung kommt. Und ja, dass man sieht, damit kann man was erreichen, man kann Dinge entwickeln. Und es bleibt nicht nur im Elfenbeinturm einer Universität oder in einer Publikation dann, sondern man kann dadurch wirklich Medikamente verbessern, man kann sie weniger toxisch machen und hoffentlich dann auch, ja, damit was verändern, wie wir eben besprochen haben. Deswegen finde ich das eine unglaublich schöne Gelegenheit, das zu nutzen und diese Dinge dann auch in ein Startup zu überführen. Nichtsdestotrotz, es gibt auch bei jedem Startup gibt es Herausforderungen, die wir
genießen. Genau,
die
so heißt das im Startup-Bereich, das heißt niemals Probleme.
Probleme, es sind Herausforderungen, mit denen wir wachsen und die gerade auch viel lernen einfach. Also wir sind Wissenschaftler, die sich gerade ausgründen und da lernen wir viel, wie wir ein Unternehmen aufzubauen, mhm, haben, wie wir auch nach Kapital suchen. Wir sind im Life-Science-Bereich, wo Dinge dann doch zum Teil lange, aber vor allem auch viel Geld benötigen. Das ist einfach eine spannende Erfahrung, die wir da machen.
Ja, und ich glaube auch, dass die einfach gemacht werden muss, weil je mehr Leute das machen und je mehr Forscher auch sehen, und Unternehmertum ist ja gerade auch irgendwie angesagt, kann man ja so sagen, je mehr Forscher das auch sehen, desto mehr trauen sich das dann vielleicht auch. Weil ich denke schon, dass so in den vergangenen Jahrzehnten eher diese wirtschaftliche Orientierung gerade in der Forschung etwas vielleicht eher Anrüchiges hatte. Und das ist ganz gut, wenn wir das überwinden können, weil nur so kommen die Dinge einfach auch dann irgendwann zum Patienten.
Definitiv, ja. Ich gebe ganz ehrlich zu, bevor ich das jetzt ausgegründet habe, habe ich mich mit diesem Unternehmertum wenig auseinandergesetzt. Mhm. Bin also etwas grünnasig da reingegangen. Und
was vielleicht auch gut ist, sonst macht man es nicht.
Genau, wenn man vorher immer weiß, was einen erwartet, dann schreckt es einen auch manchmal ab. Und so ist es gerade eine extrem lehrreiche Zeit. Aber wir entwickeln viel, wir bekommen sehr gutes Feedback von Kunden, von Partnern. Und ich glaube, das ist es alleine schon wert, das mal auszuprobieren und ja, im Grunde genommen dann auch neue Möglichkeiten sich dabei zu erarbeiten. Es ist jetzt ja nicht nur so, dass wir einfach eine Technologie aus der Uni herausnehmen und sie sozusagen privatwirtschaftlich zur Verfügung stellen. Es ist einfach auch, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie entwickelt man ein Unternehmen weiter, in welche Bereiche möchte man gehen, welche Neuerungen möchte man auch auf diesem Weg noch weiterentwickeln. Und dann bekommt das Ganze einen ganz anderen Drive auch nochmal und führt zu, ja, wirklich guten Entwicklungen. Mhm. Und ja, dann mit dem entsprechenden Kapital im Rücken kann man Dinge, glaube ich, auch extrem weit bringen und damit wirklich verbessern.
Was würdest du sagen, ist eure große Vision für die Zukunft? Was würdet ihr gerne, Stand heute, morgen ist vielleicht wieder anders, aber Stand heute, was würdest du gerne erreichen mit dem Unternehmen?
Mit dem Unternehmen möchte ich wirklich erreichen, das ist mein oberstes Ziel, dass wir epigenetische Medikamente im Markt haben, die ganz gezielt bei Patienten wirken. Wir das mit EpiQMax auch monitoren können und zeigen können, wie man Medikamente einsetzen sollte, wann man sie einsetzen sollte. Und dass insofern Patienten schneller und dann auch effektiver geheilt wird. Was dann ja am Ende des Tages auch wieder eine Kostenersparnis zur Folge hat, denn die Patienten sind hoffentlich in kürzeren Zyklen vielleicht auch in der Therapie. Und damit würden wir zum einen bessere Medikamentenentwicklung erreicht haben und wir hätten eine sehr starke Diagnostik. Und das soll wirklich dann über die Epigenetik, was unser Steckenpferd ist, dann auch erreicht werden. Und das würde uns sehr freuen.
Ja, und wenn du jetzt quasi auf das nächste Jahr schaust, also wie ich das verstanden habe, habt ihr bereits erste Kunden aus der pharmazeutischen Industrie, richtig?
Richtig,
ja. Was ja auch toll ist, weil ihr direkt Feedback erhaltet, wie Medikamente entwickelt werden und mit denen das quasi mit dem Kunden zusammen jetzt die Firma weiterentwickelt, kann man so formulieren?
Absolut, ja. Also wir, wie schon gesagt, im Oktober 2018 haben wir gegründet. Wir haben das Access-Gründerstipendium erhalten, was uns geholfen hat, Dinge zu entwickeln. Momentan bootstrappen wir und bauen das Unternehmen wirklich über die Einnahmen auf, die wir generieren. Und das klappt sehr gut. Nichtsdestotrotz für die weiteren Entwicklungen ist es mit Sicherheit vonnöten, dass wir einfach eine Seed-Finanzierung aufgestellt bekommen, um wirklich dann auch zu skalieren und Dinge größer auch zu entwickeln. Für das nächste Jahr, ich habe jetzt mit vielen Kunden auch vor kurzem gesprochen, dass wir einfach viel Feedback erhalten und viele Unternehmen aber auch in dem Bereich der Epigenetik gerade forschen, das wie so eine zweite Welle nochmal eingesetzt hat nach den Jahren von 2008, 2009, 2010. Und ich glaube, das ist damals abgeebbt, weil Technologie gefehlt hat, die das im Grunde genommen erkennen konnte, analysieren konnte, aufschlüsseln konnte. Und ich mir einfach erhoffe, dass wir mittlerweile in einer Phase sind, wo wir echt gute Technik haben, mit der wir das quasi besser analysieren können und daraus dann auch bessere Medikamente entwickeln.
Wie viele Patente haltet ihr?
Wir sind gerade dabei, ein Patent selber zu schreiben. Also wir haben momentan keins auf der Liste, arbeiten gerade an einem, um unsere Technologie dann auch zu schützen.
Und dann kommt die Finanzierungsrunde, genau. Wenn das Patent da ist.
Wir sind in guten Gesprächen mit Geldgebern, mit Business Angeln. Da ist die Frage des Patents gar nicht ganz entscheidend. Die spielt eine Rolle, aber besonders die Erfahrung, die wir mitbringen aus der akademischen Forschung und das, was wir bisher aufgebaut haben, ist eigentlich ein guter Startpunkt, um hoffentlich dann auch im Quartal 1 von 2020 eine Finanzierungsrunde zu schließen.
Und was wünschst du dir von Investoren, wenn du das jetzt schon überblicken kannst? Was wünschst du dir für Investoren?
Wir wünschen uns, wie alle Startups, das kluge Geld. Und zwar...
das kann ich bestätigen.
Ja. Ich habe es eben schon gesagt, wir sind Wissenschaftler. Wir kennen uns im Bereich Epigenetik aus. Wir können Dinge analysieren, aber ein Unternehmen aufbauen, das erfordert noch andere Fähigkeiten. Und deswegen sind wir auch gerade in Gesprächen mit Geldgebern und auch Business Angels, die eigentlich aus allen Bereichen kommen. Also natürlich aus dem wissenschaftlichen Bereich, der dann auch in die regulatorische und klinische Schiene geht. Wir sind aber auch einfach mit erfahrenen Finanzexperten im Gespräch, die auch Interesse an dem Thema haben, um einfach ein breites Portfolio aufzubauen, die uns dann auch unterstützen können und an verschiedensten Wegen auch ein bisschen mal leiten können und sagen können, da müsst ihr dran arbeiten oder da ist es weniger vonnöten. Deswegen, wir versuchen es so breit wie möglich aufzustellen, um so viel Know-how mit dem Geld gepaart bei uns ins Unternehmen zu bekommen.
Ja, was würdest du jetzt quasi anderen Wissenschaftlern oder auch Medizinern empfehlen, die sagen, ich arbeite an einem spannenden Thema, eigentlich verdient es das meine volle Aufmerksamkeit und das geht nur mit einer Unternehmensgründung. Was würdest du empfehlen jetzt aus deiner Erfahrung?
Ich würde Ihnen eigentlich empfehlen, so viel wie möglich darüber zu sprechen. Das hört man häufig, aber es ist eigentlich der beste Ratschlag, den man bekommen kann. Man sollte über das Thema, was man bearbeitet und an dem man vielleicht auch forscht als Wissenschaftler, so viel wie möglich sprechen. um zu verstehen, wie Leute das verstehen, um im Grunde genommen es auch erklären zu können, denn man muss es später auch irgendwann verkaufen können. Und natürlich aber auch mit Entscheidungsträgern zu sprechen und zu verstehen, ist da dann auch wirklich die Nachfrage im Markt, kann man damit was bewegen, wird das durch andere Technologien im Grunde genommen benutzt, wo liegt das Problem eigentlich? Also man sollte mit seiner Idee, wenn man daran arbeitet, aber mit jedem Forschungsprojekt auch, am besten einfach ja, so viel wie möglich mit Menschen sprechen, sich austauschen, um zu verstehen, ja, was kann ich damit erreichen, wo soll das hingehen oder ist es ein spannendes Thema, aber vielleicht ist das jetzt erstmal nicht die große Nachfrage.
Ja, genau, und vor allen Dingen auch, was sind die kritischen Punkte, weil in seinem Kämmerlein sitzen und seine Idee abfeiern, kann man total gut machen, ja. Aber im Zweifel hilft es einem ja eher, wenn Leute kommen, die sagen, okay, ihr müsst darüber nachdenken, also muss diese und jene meinetwegen regulatorischen Anforderungen erfüllen und so weiter. Und da so ein volles Bild zu bekommen, ist bei euch wahrscheinlich noch andauernd, würde ich vermuten.
Es ist andauernd, genau. Auch mit natürlich in den Gesprächen mit Geldgebern wird man auf den einen oder anderen Punkt auch manchmal noch hingewiesen, den man einfach noch besser ausarbeiten muss. Aber ich glaube, in den letzten anderthalb Jahren, seitdem wir die ganze Idee da verfolgen, haben wir viel gelernt. Wir haben auch an vielen Dingen gearbeitet, um mittlerweile in einem Status zu sein, wo wir viele Dinge überblicken können. Und das kann man dann nur mit Gesprächen, mit Experten lösen, die einen darauf hinweisen. Und ja, man holt sich die ein oder andere blutige Nase, aber ohne die kommt man dann auch im Leben nicht voran. Also deswegen, das gehört dazu.
Ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit und dafür, dass ich dir so viele Fragen stellen konnte, weil dieses Thema wirklich relativ, also für mich und für das, was man auch hier in Berlin so sieht, an der Startup-Szene gibt es ja viel Digital Health, doch sehr außergewöhnlich ist und auch nochmal grundlegend auf eine ganz andere Art und Weise revolutionär ist. Und ja, vielen, vielen herzlichen Dank.
Danke dir, Inge. Ich fand das eine tolle Möglichkeit und hoffe auf ein nächstes Mal.
Wenn ihr die personalisierte Medizin anhand von Epigenetik dann aufgebaut habt, dann können wir über die Erfolgsgeschichte sprechen, hoffe ich.
Spätestens dann, ja.
Genau.
Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de, Visionäre mit AE. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gern allen Freunden und Bekannten. Und um nichts zu verpassen, abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Stitcher.